Hallo, hier ist Oliver. Wie versprochen oder angedroht, das überlasse ich euch, wie ihr das seht, melde ich mich hier zusammen mit Lena und Matthias für den Abschlusspodcast zum Fantasy Filmfest in Köln. Ja, wir haben uns hier versammelt, um nochmal so ein bisschen Aufbereitung zu betreiben. Das heißt, wir werden nochmal ein Fazit aufstellen und nochmal über einzelne Filme reden, die wir für besonders empfehlenswert erachten oder vor denen wir ausdrücklich warnen möchten. Das Ganze werden wir möglichst knapp halten, damit ihr nicht zu lange vorm Computer gebunden seid. Und ja, ich fange damit jetzt auch einfach mal an. Also das Festival dieses Jahr, ich glaube, da sind wir uns soweit einig, war sehr zufriedenstellend bestückt. Das Niveau war doch wieder recht hoch. An das, ja, meiner Meinung nach beste Jahr 2007 kam es nicht ganz ran, aber ich fand es wieder eine kleine Steigerung gegenüber dem letzten Jahr, wo ich so ein paar wirklich herausragende Filme vermisst habe. Auffällig dieses Jahr, dass so die richtigen Ärgernisse doch eher rar gesät waren. Und auch der Durchschnitt dann immer so leicht überdurchschnittlich war. Also es gab wenig Filme, die mir jetzt so total egal waren oder die ich so richtig schlecht fand. Und das ist ja schon mal eine ganz schöne Sache. Am besten gefallen haben mir vier, also vier Filme sind für mich so gehören so zu den absoluten Highlights. Das wären einmal House of the Devil, über den wir ja schon gesprochen haben. Ja, für mich vielleicht mein persönliches Festival-Highlight, wahrscheinlich nicht der beste Film, der gelaufen ist, aber ja, so der, der mich am meisten gefreut hat und der mir so das Herz am meisten erwärmt hat. Ja, dann wäre dann natürlich noch Bronson zu nennen, auch über den haben wir ja gesprochen. Pontypool, über den Stefan mit seiner Berliner Crew berichtet hat, den ich auch ganz fantastisch fand. Und District 13, also nicht District 9, das möchte ich hier ausdrücklich nochmal anmerken, sondern District 13 Ultimatum, die Fortsetzung von ja, dem ersten District 13, der hier in Deutschland als Ghetto Gangs rausgekommen ist, ein von Luc Besson produzierter Actionfilm, über den ich auch gleich noch was ausführlicher sagen möchte. Die richtigen Gurken waren für mich, und die sind auch alle relativ gleich auf, Wasting Away, den habe ich hier auch schon mehrfach erwähnt, also der hat sich mir wirklich eingebrannt in negativer Hinsicht. Auch ganz übel der neue Film von Chris Nahon, der uns immerhin Kiss of the Dragon beschert hat vor ein paar Jahren. Blood, The Last Vampire, eine Anime-Verfilmung, die ich jetzt einfach mal so ganz grob und mit einem Wort als Schnittmüll bezeichnen würde. Und richtig schlecht war auch Newtown Killers, ein Menschenjagdfilm mit einem unglaublich tumpen, ja, pseudopolitischen Subtext. Also, wenn ich euch vor drei Filmen warnen dürfte, dann wären das diese drei. Die waren aber auch mit weitem Abstand die schlechtesten. Ja, hab ja schon gesagt, ich würde gerne noch was zu District 13 Ultimatum sagen. Im Original Banlieue 13 Ultimatum wahrscheinlich oder so. Ja, die Fortsetzung zu einem Film, der, glaube ich, von 2005 ist, damals so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat, weil Luc Besson, der Produzent, dort zum ersten Mal diese Parkourläufer inszeniert hat. Die man immer mal wieder im Fernsehen sieht und von denen man sich auch lustige YouTube-Clips anschauen kann. Also Leute, die ohne Netz und doppelten Boden von Häusern springen und Wände hochlaufen und durch Fenster springen und das alles ohne sich ihre Knochen zu brechen. Ja, um diese Leute geht's in District 13, der von einem eben einem Ghetto erzählt, im Paris der nahen Zukunft. Dieses Ghetto ist von der Regierung eben komplett abgeriegelt und unter militärische Beobachtung gestellt worden, weil die Zustände dort so schrecklich sind, dass ja, man keine Vermischung mehr mit der normalen Bevölkerung haben möchte. Und ja, dieses Ghetto ist natürlich den Obrigkeiten zum Teil ein Dorn im Auge. Es gibt einen bösen Geheimdienstchef, der dieses Viertel am liebsten platt machen möchte, um dort eine teure Villensiedlung zu bauen. Und damit man ihm dafür das grüne Licht gibt, leitet er also einen Komplott ein, fingiert ein Verbrechen, auf das die Stimmung gegen dieses Ghetto in der Bevölkerung umkippt und ja, es eben bombardiert und somit zerstört wird. Da haben unsere Helden aber was dagegen und wehren sich. Und ja, der Film ist wirklich ganz großartig. Alles das, was man sich von einem Actionfilm verspricht, also viel Bewegung, tolle Kamerafahrten, eben die beiden Protagonisten, David Bell, das ist eben besagter Parkour-Runner und sein Kumpel, der ein französischer Martial Arts-Kämpfer ist, und die beiden machen wirklich unglaubliche Sachen. Dazu kommt aber noch, dass der Film eben wunderbar durch die Pop-Brille auf Gegenwartspolitik schaut und hat wirklich viele Ideen aufzubieten. Es gibt, das möchte ich nur so als ein Beispiel anführen, es gibt einen tollen Kampf zu Beginn, in dem unser Held ein Bild von Van Gogh als Waffe benutzt und es in diesem Kampf aber die ganze Zeit natürlich auch darum geht, dieses Bild nicht zu zerstören. Und das ist auch eine ganz paradigmatische Szene für den Film, ja, der eben wirklich tatsächlich mit Bildern erzählt. Und das hört sich jetzt nur so platt an, ist es aber gar nicht. Den möchte ich also allen Freunden des Actionkinos, aber auch sonst aufgeschlossenen Filmsehern unbedingt ans Herz legen. Den sollte man also keineswegs als schnöde Fortsetzung eines dusseligen Films einschätzen, sondern den ruhig mal ernst nehmen und ihn sich zu Gemüte führen. Ja, noch zwei, drei weitere Filme, die mir sehr gut gefallen haben, die ich jetzt eben mal einfach so aufzählen möchte, weil sie, glaube ich, eher nicht so die große Beachtung finden werden. Das ist einmal der australische Van Diemen's Land, ein ganz ruhiger, hypnotischer Film, hat mich ein bisschen an Aguirre erinnert, von seiner Ästhetik her, also einsame Männer in überwältigender Natur. Und wenn man nochmal was, ja, was Lustiges sehen will und es also Wert auf Genre-Kino legt, dann ja, ist Infestation vielleicht noch ein Film, mit dem man seine Freude haben könnte. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich gebe weiter an die Lena.
Ja, ich habe jetzt noch nicht so eine ganz lange Festivalgeschichte hinter mir. Das war jetzt, glaube ich, mein viertes, wo ich komplett dabei war. Muss aber auch sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe dieses Jahr aber auch ein, glaube ich, gutes Händchen gehabt. Dazu kam noch, dass wir oft die Spätschiene ganz ausfallen haben lassen, was da ja oft diese, ja, die auch gerne Gurken laufen, und habe mich dann des Öfteren für den anderen Film entschieden und habe deshalb Wasting Away und Ähnliches mir erspart. Das ist von daher habe ich insgesamt einen sehr positiven Eindruck von dem Festival. Ja, besonders gut gefallen haben auch mir also Pontypool, über den haben wir gesprochen, in Electric Mist. Ich glaube, vielleicht sagt der Matthias da gleich noch was dazu. War ein ganz wunderbarer Film, also sollte man sich ansehen, wobei ich jetzt gerade erfahren habe, dass er in der Form, wie wir ihn gesehen haben, nicht vom Studio herausgegeben werden wird, wie auch immer. Also das war jetzt eine gute Gelegenheit, den Film in seiner Form, wie er gemeint ist, zu sehen, und in der Form war er wirklich sehr ansprechend. Ja, über die besten Filme haben wir eigentlich schon gesprochen. Ich wollte jetzt auch nur vielleicht noch kurz erwähnen, für mich die größten Enttäuschungen waren die Filme, wo ich auf Grusel gebaut hatte. Das waren drei: Case 39. Gut, René Zellweger ist jetzt nicht unbedingt ein Garant für Qualitätskino, aber naja, der ist also tatsächlich, also den, ja, kann man sich eigentlich wirklich komplett sparen. Genauso leider der englische The Disappeared, den fand ich leider auch nicht so, ja, so gut, wie ich ihn mir erhofft hatte. Er hatte schöne Momente, er ist auch keine absolute Gurke, aber ja, kam nicht ganz auf das raus, was ich wollte. Ebenso Orphan, wobei ich den noch eigentlich am liebsten mochte als das, was er ist, nämlich ja im Grunde amerikanisches Popcorn-Kino und Thriller, und ich fand den Twist eigentlich ganz nett, aber ja, war halt alles gegruselt, habe ich mich auf diesem Festival also tatsächlich, glaube ich, so gut wie nicht. Ich würde jetzt, glaube ich, ganz gerne, ja, ich spreche jetzt über zwei Filme, die ich gesehen habe, die auch von den Berlinern noch nicht besprochen wurden. Das ist einmal Blood Brothers, der niederländische Film, und Just Walking, Solo Quiero Caminar. Blood Brothers ist also ein niederländischer Film über ein wahres Verbrechen, das in den Niederlanden in den 60er Jahren verübt wurde. Und zwar, also der basiert darauf lose, die tatsächliche Geschichte ja verläuft, wie das oft so ist, noch ein bisschen anders. In diesem Film geht es darum, dass also ein Junge von 15 Jahren, der Beste in der Klasse, kommt eben aus einem untere Mittelklasse-Haushalt, der befreundet sich durch gewisse Umstände mit zwei Brüdern, die aus einer der reichsten Familien der Niederlande kommen. Und der vierte im Bunde ist ein Junge, der eben tatsächlich komplett aus der Arbeiterklasse kommt. Der kommt in eine brenzlige Situation. Er hat ein Motorrad geklaut und sein Vater, die Polizei sucht ihn, und sein Vater wird ihn auch totschlagen, wenn er ihn zu fassen bekommt. Und der flüchtet sich zu den beiden reichen Brüdern, weil die ein großes Haus haben. Und sie bringen ihn also unter dort auf dem Dachboden, sind aber auch nicht wirklich glücklich damit, denn bringt sie natürlich auch in die Situation. Er erpresst sie, also wenn sie ihn nicht beschützen, dann geht er zur Polizei und erzählt, dass sie ihm damit geholfen haben. Und das kann natürlich, ist für alle anderen, für die drei anderen natürlich auch eine unangenehme Situation. Aber er kann eben auch nicht für immer oben auf diesem Dachboden bleiben. Und es ist also sehr interessant zu sehen, wie dieser junge Mann am Anfang zwar in gewisser Weise die Oberhand hat, und er ist auch ein wirklich skrupelloser, leicht soziopathischer Freak, konnte man sagen. Aber da er da quasi in Isolationshaft ist und sowohl ernährungstechnisch wie auch hygienetechnisch, also auf die Hilfe der drei anderen angewiesen ist, verfällt er also zunehmend und verfällt auf eine Form des Hospitalismus, während die anderen drei sich langsam aber sicher eben gemeinsam in die Richtung begeben. Die einzige Art, wie sie ihn loswerden können, ist, ihn zu töten und die Leiche verschwinden zu lassen. Und das Ganze entwickelt sich so selbstverständlich und schleichend. Das ist also wirklich beängstigend zu sehen. Und wie gesagt, basiert eben auf Tatsachen. Und man kann auch die Geschichte, wenn man ein bisschen Holländisch spricht, bei Wikipedia Niederlande nachlesen. Sehr schöner Film. Also es ist, ich finde es immer wieder einerseits wunderbar zu sehen, wie es unseren Nachbarländern gelingt, so schönes Kino zu machen. Immer wieder traurig trotzdem zu sehen, dass es leider weniger in Deutschland der Fall ist. Wenn man die Gelegenheit hat, sollte man sich den oder kann man sich den sehr gut angucken. Der andere Film ist Just Walking, ein spanisch-mexikanischer Film. Ich habe es geschafft, mir auch die Genderfilme rauszupicken in diesem Jahr. Also ich habe mir auch Polytechnik angesehen, der mich sehr zum Weinen gebracht hat. Also falls die Berliner die Empfehlung noch nicht ausgesprochen haben, finde ich, sollte man sich den ansehen. Der ist sehr bewegend. Und Just Walking ist eben auch ein Film über Frauen und Männer, wobei es spanische Frauen und mexikanische Männer sind. Das spielt vielleicht auch nochmal eine Rolle. Ja, vier Spanierinnen, die zum Teil sind sie Prostituierte, aber sie sind eben auch Juwelendiebe, sage ich jetzt mal. Also sie räumen auch Safes aus und geraten durch eine gewisse Situation, also als Prostituierte wird eine von ihnen von einem mexikanischen Kriminellen, also Großkriminellen, vom Fleck weg geheiratet, weil sie ihm so schön einen bläst. Das findet er so gut, dass er sie heiraten will, entgegen dem Ratschlag aller seiner Freunde. Und der behandelt sie nicht gut, sie liegt im Krankenhaus, und daraufhin folgen ihre drei Freundinnen und beziehungsweise ihre Schwester und die zwei Freundinnen und beschließen, Rache zu üben. Und das Ganze ist, wie man das im spanischen Kino kennt, sehr voll mit Emotionen und Stolz auf beiden Seiten. Und also was mir eben besonders gut gefallen hat, ist dieses Verhältnis, dass diese mexikanischen Männer, die in einem absoluten Patriarchat, in diesem Mafia-ähnlichen Gefüge leben, sagen, ja, das sind doch nur Frauen und die können uns ja nichts. Und diese Frauen sind aber spanische Frauen, wie das einer davon sagt. Also die machen dir mehr Ärger als so mancher Kerl. Und das tun sie auch. Und das ist also wunderbar zu sehen. Es gibt auch eine Liebesgeschichte das alles wirklich mit viel Pathos und Schwung und dem ganzen südeuropäischen Lebensgefühl. Also sollte man ruhig auch mal einen Blick drauf werfen. Ja, das waren so meine Filme, über die ich noch mal gerne ein paar Worte verloren haben wollte. Und dann gebe ich jetzt mal weiter an den Matthias.
Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich schließe mich Olli und Lena an. Ich sehe es auch so, dass das Festival heuer reizvoller war als letztes Jahr. Ich habe auch mehr Filme mitgenommen, während letztes Jahr doch außer Let the Right One In eigentlich nicht viel hängen geblieben ist jetzt über ein Jahr. Aber was mir aufgefallen ist, und das ja ein Trend, den wir die letzten Jahre noch weggeleugnet haben, ich habe das Gefühl, dass sich das Fantasy Filmfest jetzt auch quantitativ weiter weg vom Genre-Kino bewegt. Ein paar Mal zwischendrin wurde mir klar, wie wenig Horrorfilme wir eigentlich gesehen haben. Ich glaube, den ersten überhaupt erst am Sonntag, wohlgemerkt am Mittwoch fing das Festival an, und den ersten einigermaßen geradlinigen Horrorfilm gab es am Sonntag, wenn ich mich recht erinnere, mit Descent 2. Davor waren es alles eher immer etwas andere Filme, die wir uns ausgesucht hatten. Und es blieben dann auch recht wenige in diese Richtung. Gut, das Festival ist jetzt ja kein reines Horrorfestival, aber es war schon immer ein Schwerpunkt. Aber auch sonst hat man das Gefühl, dass sich das Fantasy Filmfest durchaus positiv zubewegt auf einen Hybrid aus Genre- und Autorenkino, ohne dabei irgendwelche Sozialdramen, die man gerne auf anderen Festivals findet, zu sehr in den Vordergrund zu rücken. Eine sicher positive Entwicklung, weil es doch verhindert, dass wir so viele schlimme Gurken bekommen, wie das vielleicht vor 3 oder 4 Jahren der Fall war. Ja, so viel dazu. Zwei dieser Filme, die jetzt auch beide so irgendwo an der Grenze zwischen Genre-Kino und Autorenkino liegen, sind beides quasi französische Filme, beides Filme eines französischen Regisseurs. Lena hat vorher schon gesagt, ich will zu In the Electric Mist was sagen. Nicht viel, keine Sorge, aber ist auf jeden Fall ein Film, den ich wärmstens empfehlen kann. Er ist von Bertrand Tavernier, der den Uhrmacher von St. Paul gemacht hat und einige andere Krimis, auch seit wahrscheinlich 30 Jahren aktiv, der gute Mann. Hier ein nicht französischer Krimi, sondern eine Verfilmung eines Romans von James Lee Burke, der wohl, was ich so mitgekriegt habe, Kriminalromane schreibt, mehrere geschrieben hat, alle mit der gleichen Figur, mit einem Polizisten in Louisiana namens Dave Robichaux, gespielt hier von Tommy Lee Jones. Und in diesem Zusammenhang Tommy Lee Jones, ich habe mehrmals gelesen, dass diese Rolle so wahnsinnig ähnlich seiner Rolle aus No Country for Old Men sei. Und das will mir nicht so recht in den Kopf, diese Aussage, da außer gut dem gleichen Schauspieler und der Tatsache, dass es beides Polizisten sind, sowohl Dave Robichaux als auch Sheriff Bell, die beiden Figuren nicht viel gemeinsam haben. Sie sind zwar beide, ja, bedienen sich natürlich beide der Sprache eines Tommy Lee Jones, des Gesichts eines Tommy Lee Jones, aber sind charakterlich doch sehr gegenteilig angelegt. Während Sheriff Bell einer ist, der sein Schicksal hinnimmt, der in einem Amerika leben muss, dem er entwachsen ist, das ihm über den Kopf wächst und dort langsam erkennen muss, dass auch seine Arbeit als Ordnungshüter von ihm nicht mehr angemessen erledigt werden kann, haben wir hier mit Dave Robichaux eine Figur, die ganz, ganz hart zur Sache geht und richtig in Aktion treten kann und ständig zwischen Beobachter und Detektiv pendelt. Wir haben auch ein paar Voice-Over-Kommentare von ihm, die an Philip Marlowe erinnern, an Raymond Chandler, an die entsprechenden Verfilmungen, wo er Schnitte einleitet mit entsprechenden Sätzen, es war eine kalte Nacht, was weiß ich was in dieser Art, und kommentiert dieses Geschehen, diesen Krimi, der eigentlich nie zum Krimi wird, weil sich in The Electric Mist nicht darauf konzentriert, das Verbrechen aufzuklären, was hier geschehen ist. Es ist ein offensichtlich Serienmörder, wie sich herausstellt, der junge Mädchen schrecklich verstümmelt und irgendwo in den Sümpfen Louisianas versteckt. Das wird zwar auch aufgelöst zum Schluss, aber es rückt nie so sehr in den Vordergrund. Das ist eher Anlass für ein Porträt der Region, für ein Porträt einer Region, was die eine Geschichte hat, mit der sie selber nicht so ganz klarkommt. Eine Geschichte eben von Rassismus. Es wird dann auch die Leiche eines vor 40 Jahren gestorbenen Schwarzen im Sumpf gefunden. Und es geht in The Electric Mist auch immer darum, wie diese Region und gerade die Erfolgreichen dieser Region, die finanzielle Elite, mit dieser Vergangenheit umgeht. Es gibt da einen Großindustriellen, einen sehr Reichen, der inzwischen wohl eigentlich kein Böser mehr sein kann, aber eben noch ein wenig von seiner Vergangenheit verfolgt wird und am Schluss eben auch nur sagt, dass das damals andere Zeiten waren. Und das macht in The Electric Mist auf jeden Fall zum Thema, auch ganz offensichtlich, wenn es seinen Protagonisten immer wieder Visionen erleben lässt von einem konföderierten General, also einem General aus dem amerikanischen Bürgerkrieg auf Seiten der konföderierten Truppen, der ihm orakelhaft Weisungen gibt, wie er jetzt seinen Fall weiterverfolgen kann. Er ist nicht das einzige Orakel im Film. Er ist eben das weiße Orakel, aber es gibt auch mindestens ein schwarzes Orakel, einen Blues-Sänger, den Robichaud immer wieder aufsucht, mit dem er immer wieder redet und der, ja, anfangs hatte ich damit meine Probleme, später habe ich es dann richtig genossen, der seine Dialoge in einer, gerade so nicht gesungenen Sprache zum Besten gibt, die sehr vorbereitet klingt, sehr unnatürlich klingt und sehr vage bleibt, sehr andeutungsweise bleibt, immer auch Einleitungen spricht, die man so nicht sprechen würde, die man nur schreiben würde. Also sehr, sehr weit ausholende Einleitungen spricht. Ich kann das jetzt gerade nicht wiedergeben oder zitieren aus dem Gedächtnis. Müsst ihr mir wohl glauben. Jedenfalls ein Film, den ich extrem empfehlenswert fand, gerade auch in dieser 2 Stunden langen Fassung, im Gegensatz zu der 100-minütigen Fassung, die es wohl auf DVD schon gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dem Film gut tut, ihn zu erleichtern, weil doch gerade die Ruhe und die Langsamkeit schon etwas ist, was den Film auch auszeichnet. Aber gut, vielleicht lasse ich mich da mal eines Besseren belehren. Ein anderer Film, den ich noch empfehlen will, kürzer jetzt, ein französischer Film, diesmal ein echter französischer Film von Philippe Heim. H-A-I-M, Secret Defense, Secrets of State, lief er auf dem Festival. Es geht um 2 Menschen, die sich erst zum Ende des Films zum ersten Mal begegnen werden. Ein Kleinkrimineller, der mit Drogen erwischt wird, in den Knast kommt und dort die Aufmerksamkeit einer arabischen Gang erweckt, die ihn nicht ganz uneigennützig unter ihre Fittiche nimmt, um ihn nämlich zu indoktrinieren, ihn dazu zu überreden, zum Koran überzutreten, ihn letztlich sogar in ein Bootcamp vermitteln, wo er zum Selbstmordattentäter ausgebildet wird, um einen Anschlag auf die Pariser Metro zu verüben. Bis hierhin hatte ich die große Sorge, dass der Film doch ein bisschen ein reaktionärer Schmarrn werden würde, in dem die bösen Araber mal wieder ganz diabolisch überhaupt nichts Positives auf die Reihe kriegen, sondern selbst wenn sie dir im Knast helfen, dabei im Grunde nur im Hinterkopf haben, wie sie dich am besten dazu bringen können, dass du deine Landsleute in die Luft sprengst. Aber davon weicht er doch relativ schnell ab, indem er die Geschichte der anderen Hauptfigur, eine junge Orientalistikstudentin, die im Studium mittelmäßig erfolgreich wohl nur ist, die vom französischen Geheimdienst rekrutiert wird, das erst gar nicht bemerkt, dass sie nicht zufällig damit zusammengestoßen ist und die nach und nach feststellen muss, dass auch ihr Job der eines reinen Werkzeuges ist. Es gibt da am Anfang einen Monolog, der am Schluss wiederholt wird, in dem ihr Händler, ihr direkter Vorgesetzter erzählt, dass man als Händler seinen Agenten nie als Menschen sehen darf. Man muss zwar immer für ihn da sein, man muss ihm Tag und Nacht zur Verfügung stehen, man muss bereit sein, alle stehen und liegen zu lassen, um ihm zu helfen, aber man darf in ihm nie einen Menschen sehen, sondern immer nur eine Waffe, denn nichts anderes wäre der. Und sie muss eben nach und nach feststellen, dass sie in dem Plan der Vereitelung dieses Attentats, es laufen dann eben diese beiden Gruppierungen natürlich gegeneinander und auf ein Finale zu, auch nichts weiter ist als ein verzichtbares Bauernopfer letztlich, deren Vorgesetzte ihr auch immer nur vorgespielt haben, dass sie an ihr interessiert sind und es immer nur um den Job ging. Und gerade diese Gegenüberstellung dieser ja sehr gegensätzlichen Ziele mit gleichen Mitteln gelingt dem Film doch sehr schön und vor allem lässt ihn ein wenig weg von dem reinen Agenten-Thriller, der er durchaus hätte sein können, hin zu einer eher zu einer Geschichte über die Figuren in solchen Filmen, was sie bewegt, was sie wie sie auch zu den Profis werden, die man dann später im Genre-Kino finden kann. Ja, auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ein wenig Schaden tut sich der Film selber mit seiner Schlusseinblendung. Solche Texttafeln am Schluss sind immer kritisch, wo dann nochmal darauf hingewiesen wird, dass es, dass der französische Geheimdienst seit 9/11 15 Bombenattentate auf französischem Boden verhindern konnte, was in meinen Augen ja eigentlich nur einen rein sensationalistischen Zweck erfüllen kann und sonst dem Film überhaupt nichts mehr hinzufügt, weil der Film sich eigentlich gar nicht so sehr darum dreht, wie wirksam und wie wichtig diese Arbeit jetzt ist, sondern ja eben eher um die Personen, die sie machen, als um das, was sie tun. Egal, beides keine Filme, die man typischerweise auf dem Fantasy-Filmfest erwartet, aber für mich neben Pontypool und neben House of the Devil die unbestrittenen Highlights. Moon hatte ich davor schon gesehen, das wäre wohl sonst sicherlich der fünfte in der Liste. Warnen kann ich auch nur vor den gleichen, vor denen Olli schon gewarnt hat. Wasting Away, Newtown Killers, ganz böse Datteln beides. Ansonsten Disappeared fand ich nicht annähernd so schlimm oder hat mir deutlich mehr Spaß gemacht als der direkt danach gesehene The Orphan. Beides ganz normale Horrorfilme, ganz normale Genrefilme, aber Disappeared hat mir doch sehr gefallen, dass er sich sehr zurückgenommen hat, versucht hat, leider bis zum Schluss ohne Effekte auszukommen. Das fand ich sehr sympathisch und durchaus origineller als den, ja, mein Gott, routiniert runtergekurbelten Orphan, der aber auch effektiv und keineswegs schlecht ist. Ja, das ist so das, was mir zum Festival einfällt. Im Großen und Ganzen, denke ich, kann man wieder sehr zufrieden sein. Großer Fortschritt oder ein merkbarer Fortschritt gegenüber dem letzten Jahr, ein kleiner Rückschritt gegenüber dem Jahr davor. Da schließe ich mich an und schließe damit auch ab.
Ja, wenn Matthias sagt, er fasst sich kurz, cancelt man am besten alle vorher gemachten Termine. Ja, das war's von uns. Ich hoffe, ihr konntet mit unseren Podcasts was anfangen und wenn nicht, habt ihr euch wenigstens ordentlich drüber geärgert. Dann haben wir auch unser Ziel erreicht. Ja, ich denke, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Mal gucken, in welcher Form das dann stattfinden wird und in welcher Personenkonstellation. Wenn ihr das Festival jetzt noch vor euch habt, in diversen Städten läuft das ja jetzt, dann hoffe ich, dass wir euch ein paar Anregungen geben konnten. Legt nicht alles auf die Goldwaage, was wir gesagt haben. Ich fand es schön, dass wir uns gesprochen haben und würde sagen, wir verabschieden uns. Bis ins nächste Jahr. Macht's gut. Tschüss.